Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Warum große Museen heute eine gemeinsame Kunstausstellung abgesagt haben, das wollen wir wissen. Mit Corona hat es jedenfalls nichts zu tun. Dann wollen wir erfahren, warum der neue BBC-Chef kein Freund der Twitter-Accounts seiner Mitarbeiter ist. Und wir sagen Ihnen, ob sich eine Fernsehserie nach Brave New World von Aldous Huxley wirklich lohnt, ob es eine Dystopie ist, die wir wirklich sehen wollen. Es sind kontroverse Debatten, die seit einiger Zeit immer heftiger geführt werden um solche Werte wie Meinungsfreiheit oder auch Kunstfreiheit. Und da sind wir bei einem Streit, den 4 sehr renommierte Museen gerade entfacht haben, nämlich die National Gallery in Washington D.C., das Museum of Fine Arts in Boston, das Museum of Fine Arts in Houston und die Tate Modern in London. Sie haben seit 7 Jahren eine Ausstellung mit dem amerikanischen Künstler Philip Guston geplant. Großer Expressionist, der seit den 30ern Amerikas Malerszene prägte. Und diese Museen nun haben heute mitgeteilt, dass diese Retrospektive um 3 Jahre verschoben wird. Und zwar vor allem wegen der Bilder, die Ku Klux Klan-Vertreter zeigen. Man müsse das stärker kontextualisieren, hieß es. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, wie erklären Sie sich diese Absage oder diese Verschiebung? Es sind ja immerhin 3 Jahre.
Man möchte, glaube ich, in den Museen vermeiden, den fatalen Eindruck, der in den letzten Jahren immer wieder für politische Diskussionen gesorgt hat, dass sich Museen und Institutionen reinwaschen wollen, sozusagen von der Verantwortung für Diskriminierung von Schwarzen, von People of Color. Und Guston war nun ein weißer Maler. Er hat diese sehr zeitkritischen Motive damals gemalt. Und ist auch zur figürlichen Malerei überhaupt erst geschwenkt, um politisch wieder mehr erzählen zu können, wie er sagte. Aber gerade das ist im heutigen Rahmen, vor dem Hintergrund heutiger Debatten, eben auch ein nicht ganz unheikles Unterfangen, weil eben der Verdacht aufkommen könnte, die Museen möchten sich weißwaschen, reinwaschen von der Verantwortung, der sie ja irgendwie gesamtgesellschaftlich auch anhängen.
Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch so etwas wie die Freiheit der Kunst. Wird da nicht zu sehr eingegriffen?
Ja, dieses sehr plötzliche Vorgehen hat natürlich wirklich diesen Beigeschmack von Zensur und Kuschen vor dem Zeitgeist. Ich finde das auch alles sehr unglücklich, weil es eben bislang überhaupt nicht fachlich transparent begründet wird. Also es gibt keinen Entwurf eines alternativen Konzepts. Wir haben aber 2017, also vor 3 Jahren, bereits schon mal eine ganz ähnliche Debatte gehabt. Damals gab es die Künstlerin Dana Schatz im Whitney Museum in New York, die eine Fotografie verwendet hat, die im Kontext der schwarzen Bürgerrechtsbewegung große Bedeutung hat. Und diese hat sie abstrakt verwendet. Eben auch sie, eine weiße Künstlerin. Auch damals gab es schon einen größeren Protest der schwarzen Community. Und auch damals war schon diese Frage aufgekommen, ist das nicht Zensur? Gibt es nicht die Freiheit der Kunst? Letztlich ist es, glaube ich, eine Sensibilisierung, die bei den Museen stattfindet, weil sie eben öffentliche Institutionen sind und natürlich alle ansprechen müssen, die sich in irgendeiner Weise für die Kunst interessieren oder mit ihr irgendetwas anfangen wollen. Und deswegen verstehe ich die Beweggründe oder zumindest die Überlegungen, nicht einfach so zu tun, als gäbe es diese Art von negativer Wahrnehmung solcher Aneignungen nicht. Und wir haben jetzt bei diesen Ku Klux Klan-Bildern offenkundig einen Hinweis, dass Philip Guston selbst ebenfalls eine solche Fotografie aus dem Kontext der Bürgerrechtsbewegung genommen hat. Sein Biograf Robert Storr hat sich zu Wort gemeldet und meint, es gäbe eine Fotografie aus den 1930er Jahren, die allen seinen Darstellungen von Ku Klux Klan-Mitgliedern als Vorlage gedient haben könnte. Und diese Fotografie stamme eben aus einer Kampagne gegen Lynchjustiz. Und nach heutigen Maßstäben würde das eben genau wie bei Dana Schatz bedeuten, dass er quasi sich durch Verwendung dieses Motives als weißer Maler in irgendeiner Weise schwarzer Geschichte bedient.
Na gut, eine Kontextualisierung wäre ja dennoch möglich. Also ich meine, die Bilder selbst existieren ja. Philip Guston ist seit 40 Jahren tot. Es gibt also keine Möglichkeit, dass er nochmal neue Kunstwerke schafft, um das nochmal vielleicht seine Sicht von heute drauf zu zeigen. Kontextualisieren ist also nötig. Was wäre denn denkbar aus Ihrer Sicht, was man tun könnte als Museum?
Ja, man muss sich nochmal seinen Werdegang anschauen. Er ist ja eigentlich ein Maler, der aus einer jüdisch-russischen Familie stammt, die nach Kanada, dann später nach Kalifornien eingewandert ist. Er ging dann nach New York, war mit Jackson Pollock befreundet, gehörte also zum Umfeld des sogenannten abstrakten Expressionismus und war dann mit diesen abstrakten Bildern auch sehr einflussreich, auch in Europa. Aber dann, nach einer Krise in den 60er Jahren, machte er so einen Turnaround eben zur figürlichen Malerei. Das hatte er schon im Frühwerk getan, aber dann, also in den 60er Jahren, hat er das als Absage an dieses ganze politische Konzept verstanden, das hinter dem abstrakten Expressionismus steht, nämlich den Expressionismus als eine Art Weltsprache der Demokratie zu verstehen. Und Gassen wollte viel lieber, statt diese reinherzige Geschichte zu erzählen, lieber so eine Art ganz kernige politische Malerei machen und wurde dann quasi als solcher nochmal in einer völlig neuen Bedeutung für die Postmoderne verstanden. Deswegen glaube ich, dass eine Neukonzeption dieser Ausstellung diesen extrem politischen Werdegang von Gassen als Maler noch viel, viel stärker herausarbeiten muss. Seine Bedeutung für andere Künstler, für viele andere Künstler, da war wirklich sehr einflussreich. Das geht nicht einfach so, dass man quasi sagt, man hängt einfach diese Bilder als Ikonen der amerikanischen Malerei nochmal auf und zeigt, wie toll und einflussreich die waren, sondern man muss tatsächlich die politischen Hintergründe genauer benennen. Und das ist tatsächlich ein größeres kunsthistorisches Unterfangen. Umso erstaunlicher, dass die Museen bisher darauf nicht gekommen sind.
Welche Rolle hat er denn eigentlich für die Bürgerrechtsbewegung gespielt? Wie hat sie ihn wahrgenommen?
Also ich glaube, dass auch bei dieser Bürgerrechtsbewegung eine Zeit lang einfach fast eine Gewöhnung eingesetzt hat, dass weiße Maler so etwas machen wie Philipp Gassen. Und er hat sich ja auch der Populärkultur sehr stark zugewandt, also Comiczeichnungen beispielsweise, die er auf seine Gemälde übertragen hat. Die war natürlich auch in irgendeiner Weise teilweise rasseübergreifend, diese Populärkultur. Aber letztlich, glaube ich, ist diese Sensibilisierung ein Ergebnis der letzten Jahre. Im Bereich der Unterhaltungsindustrie gibt es das schon viel länger mit diesem sogenannten Whitewashing, wo schwarze Akteure mit Weißen besetzt werden sozusagen. Aber ich glaube, dass die aktuelle Situation, die aktuelle politische Situation und die aktuellen Debatten in den letzten 3-4 Jahren tatsächlich erst diese Sensibilisierung auf allen Seiten bewirkt haben, die Möglichkeiten auch.
Und wenn man sich die Bilder mal direkt anschaut, ich meine, wir reden ja über ganz konkrete Kunstwerke. Ich habe mir einfach mal zwei Motive einfach nochmal genauer angesehen, wo also diese Ku Klux Klan Kapuzen zu sehen sind, die Menschen darunter nicht, sondern wirklich nur die Kapuzen mit überdimensionierten Händen daran, die riesige Zigaretten halten. Und in einem Motiv ist sogar eine sehr starke Ironisierung, wie ich finde, weil nämlich eine Ku Klux Klan Kapuze sich selbst porträtiert. Also sozusagen, da ist ja noch ein gewisser Bruch da drin. Wenn man sich das anschaut, wirkt es für mich tatsächlich wie eine Ironisierung, wie eine Lächerlichmachung der Ku Klux Klan-Bewegung. Oder ist das jetzt meine subjektive Interpretation?
Ich glaube, aus Philipp Gassens Sicht war es ein bisschen mehr als nur eine Ironisierung. Es sind quasi fast filmische Ausschnitte, die sie da haben, oder eben auch ein bisschen so in diesem Comic-Stil gehaltene Szenerien. Bei diesem Bild, wo die drei Kapuzenmänner beispielsweise Zigarre rauchend vor einem Auto stehen, ist ja auch zu sehen, dass einer so ein bisschen in eine Richtung zeigt. Und man könnte das Bild so interpretieren, dass die jetzt gerade auf der Suche nach neuen Opfern sind oder dass sie versuchen, Pläne zu machen, was sie jetzt wieder aushecken können. Und sie rauchen Zigarre und sind von Gassen eigentlich dargestellt wie Leute gewissermaßen ganz buchstäblich wie du und ich. Und darauf verweist auch dieses Bild mit der Malerei, also dem malenden Ku Klux Klan-Mitglied, weil er gesagt hat, ich selbst bin fasziniert von dieser Art von Gewalt, die diese Sekte ausstrahlt, oder es ist diese Vereinigung, die Bewegung ausstrahlt. Und ich selbst bin in gewisser Weise als Weißer Teil dieser Bewegung, auch wenn ich es nicht will. Aber sie sind so mächtig und auf so mächtigen Diskursen aufgebaut, dass ich gar nicht anders kann, als daran beteiligt zu sein. Und das steckt eigentlich auch hinter diesen Motiven, dass er sagt, wir kommen da nicht raus.
Abschließende Frage noch, was lernen wir aus diesem gesamten Vorgang? Was muss vielleicht auch der Museumsbetrieb daraus lernen, der internationale Museumsbetrieb?
Ich glaube, die Museen tun ganz gut daran, gerade der internationale Museumsbetrieb tut ganz gut daran, Kontextualisierung wirklich ernst zu nehmen und auch rechtzeitig in Konzepte einzubauen. Diese Ausstellungen sollen ja alle stattfinden. Es geht auch nicht darum, wie manche eben doch jetzt argwöhnen, das Werk großer Künstlerinnen oder Künstler in irgendeiner Weise zu relativieren, sondern es geht um Rezeptionsfragen. Und die sind nun wirklich schon ein alter Hut mittlerweile. Sie werden nur im Museumsbetrieb oft nicht angewandt, weil die Museen daraus ein Geschäftsmodell machen, das alle bewundern vor den großen, tollen Werken stehen. Deswegen glaube ich, eine leichte Relativierung dieser musealen Rolle als Kunsttempel, das stünde allen ganz gut zu Gesicht und auch die Geschäftsmäßigkeit sozusagen, die dahinter steht, etwas runterzufahren. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte.
Carsten Probst, vielen Dank. Über eine um Jahre verschobene internationale Ausstellung von Philipp Gasten, der Ku Klux Klan Motive genutzt hat und die nun also kontextualisiert werden sollen. Und wir bleiben letztlich bei Freiheitsdebatten, was öffentliche Äußerungen einzelner Personen angeht. Wie heißt es so schön in der Selbstbeschreibung bei vielen Twitter-Accounts? Hier rein privat. Da kann man natürlich die Frage stellen, wie privat kann Twitter wirklich sein? Das einzig relevante Social Media, die einzig relevante Social Media Plattform, bei der man sich nicht anmelden muss, um die Beiträge zu sehen. Jeder kann sie sehen, auch ohne eigenen Account. Und wir wissen, wie mächtig einige prominente Twitterer sind. Auch der amerikanische Präsident ist streng genommen privat bei Twitter. Ich erzähle das jetzt deswegen, weil es um die privaten Accounts von Mitarbeitern der BBC geht. Deren politische Meinungsäußerungen strahlen offenbar zu sehr auf den Sender ab. Das meint jedenfalls der neue Chef der BBC und will sie einschränken lassen. Burkhard Birke in London. Wie weit will er denn gehen?
Nun, die Unparteilichkeit ist ein extrem hohes Gut aus Sicht der BBC und Tim Davie, der neue Generaldirektor, seit 1. September ist er in diesem Amt, hat gesagt, dass er eben nicht wünscht, dass prominente Moderatoren und Mitarbeiter dieses Senders sich über die sozialen Medien in einer Weise äußern, die eben diese Überparteilichkeit und Unparteilichkeit in Frage stellt. Und er hat heute, als er fast 2 Stunden vor dem entsprechenden Parlamentsausschuss Rede und Antwort stehen musste, auch gesagt, dass er bereit sei, entsprechende disziplinare Maßnahmen zu treffen, bis hin zur Entlassung, wenn sich eben gewisse Mitarbeiter nicht an die Regeln halten. Das ganze Problem ist nur, dass natürlich die Regeln erst noch aufgestellt werden müssen. Hören wir mal, was Tim Davie heute vor den Ausschussmitgliedern sagte.
We will issue in the next few weeks some clearer social media rules and guidelines. I think the bar will be higher for news and current affairs, but there will also be a bar for those people working as BBC talent across the organization, across genre.
Also er hat ganz klare Regeln angekündigt, eben vor allen Dingen dann für die, die im Nachrichten- und aktuellen Bereich arbeiten, aber auch für die, die nur im Entertainment, also in der Unterhaltung arbeiten, Wladimir Balzer.
Ja, weiß man denn schon, was das für Leitlinien sein können? Also gibt es da schon irgendwie Überlegungen dazu, Eckpunkte?
Ich hatte Gelegenheit, auch mit Gewerkschaftern bei der BBC zu sprechen in den letzten Tagen und Wochen. Und die sind eigentlich erstaunt, weil die sagen, das ist doch sowieso unsere Ethik. Und ich war immer beeindruckt, ich war ja auch mal lange Zeit hier Korrespondent, als der Nordirland-Konflikt noch schwelgte, dass die BBC-Reporter eigentlich immer gesagt haben, wenn wir die Redaktion betreten, auch gerade im Nordirland-Konflikt, dann geben wir unsere Konfessionszugehörigkeit oder unsere Parteizugehörigkeit mit dem Mantel an der Garderobe ab. Und das ist ein Prinzip, was im Grunde eigentlich alle Journalisten bei der BBC auch nach den dort geltenden Richtlinien beherzigen sollten. Deshalb hat die Gewerkschaft auch gesagt, was Tim Davie uns da erzählt, ist nichts Neues. Die Aufregung kam, weil die BBC eben vor allen Dingen von den konservativen Abgeordneten hier im Land und von Regierungsministern beschuldigt wird, einseitig über den Brexit berichtet zu haben. Diese Vorwürfe wurden heute auch noch mal erneuert. Da hat sich Tim Davie aber ganz klar vor seine Leute gestellt und gesagt, wir sind hier nicht das Sprachrohr für irgendwelche Parteien, auch nicht für die britische Regierung und nicht für die EU-Kommission. Wir sind der Überparteilichkeit und der eben Objektivität verpflichtet und hat sich hier wirklich ganz deutlich vor seine Leute gestellt. Allerdings will er nicht, dass seine Leute eben über die sozialen Netzwerke in einer Art und Weise agieren, die als politische Agitation interpretiert werden könnte.
Ja, es ist natürlich auch immer die Interpretation im Auge des Betrachters, was dann sozusagen schon eine politische Meinungsäußerung ist, was vielleicht nur eine Andeutung ist. Jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert haben auf diese Debatte.
Nun, ich hatte ja schon die Gewerkschafter erwähnt. Das Interessante ist, dass Tim Davie, und deshalb sind jetzt alle wie Flitzebogen gespannt darauf, was in den Regeln dann wirklich drinsteht, die gerade erarbeitet werden, dass Tim Davie heute auch gesagt hat, natürlich müsse man auch eine überparteiliche Meinungsäußerung in den sozialen Medien so präsentieren, dass sie eine gewisse Würze hätte. Das heißt, sie muss auch so aufbereitet sein, dass sie das Interesse der Leser, der Nutzer des sozialen Netzwerkes auch weckt. Und genau das ist jetzt die Krux, das ist die Quadratur des Kreises. Ich glaube, die Mitarbeiter und alle hier in Großbritannien sind sehr gespannt, wie diese Richtlinien nachher aussehen. Aber klar ist, Tim Davie will schon die BBC umkrempeln. Er selbst ist ja auch ein Konservativer und hier ist der Druck der Regierung enorm. Aber er hat auch ganz klar gesagt, auf das Gebührenmodell will er überhaupt nicht verzichten, denn das ist ja auch eine andere Idee der Tories, womöglich hier auf ein Abosystem umzugehen, wenn die momentanen Regelungen über die Rundfunkgebühren auslaufen.
Burkhard Birke in London also über die Pläne der BBC-Chefetage, die Social-Media-Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuschränken oder eben Leitlinien zu unterwerfen. Und jetzt geht es uns um ein Künstlerbündnis. 22 Fotografinnen und Fotografen, die Agentur Ostkreuz bilden. Eine Agentur so alt wie die Deutsche Einheit, benannt nach dem großen Umsteigebahnhof im Osten Berlins, vor 30 Jahren also gegründet, mit berühmten Namen wie Ute Mahler, Harald Hauswald und der verstorbenen Sibylle Bergemann. 30 Jahre Einheit, 30 Jahre Ostkreuz-Agentur und Europa. Um all diese Dinge geht es jetzt aus Anlass einer Ausstellung über Europa in der Akademie der Künste in Berlin. Mit Fotografien aus der Ostkreuz-Agentur. Und die Chefin der Agentur ist bei uns im Studio. Anne Schönharting. Schönen
guten Abend. Hallo, guten Abend.
Diese Ausstellung in der Akademie der Künste, es geht also um Europa und das auch noch im 30. Jahr der Einheit, im 30. Jahr der Agentur Ostkreuz. Was sind das für Fotos?
Ich würde sagen, so vielfältig wie Europa ist, so vielfältig ist jetzt auch die Ausstellung geworden. Das liegt auch daran, dass wir uns von Anfang an auch sehr viel Freiraum gegeben haben. Also jeder hatte die Möglichkeit, sein persönliches Thema zu finden auch. Die Bandbreite ist doch sehr groß jetzt.
Ich meine, das ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Begriff. Und gerade wenn man jetzt 30 Jahre zurückschaut, ich meine, Europa hat sich wahnsinnig verändert. Kann man das nachvollziehen zum Teil in diesen Fotos, auch die Geschichte letztlich der letzten 30 Jahre?
Das sind so ausschnitthafte Momente, europäische Momente. Und es ist ein sperriges Bild von Europa, ist so mein Eindruck. Was sind wir als Europäerinnen? Was macht dieses Europa aus? So, und das zeigt, glaube ich, diese Bandbreite der Themen.
Anhand von Porträts vor allem? Also es fällt mir auf, dass viele Porträts dabei sind.
Es sind viele Porträts, aber nicht ausschließlich. Das sind auch Beobachtungen, es sind auch reportageartige Bilder, es sind Dokumentationen, es sind sehr viele Bilder, die so metaphorisch arbeiten. Ein großes Thema ist im Grunde auch die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit. Das zieht sich durch. Ich glaube, das auch so insgesamt kann man das sehen, so im Künstlerischen, dass sehr viele Künstler sich heutzutage mit historischen Themen beschäftigen und die nochmal neu betrachten und sich mit ihrer Vergangenheit befassen. So eine Art, man schaut zurück, um zu sehen, wo wir heute stehen.
Welche Fotos haben Sie beigesteuert?
Ich habe eine Arbeit gemacht über meinen Urgroßvater, der als 6 Jahre in Äquatorialguinea gelebt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts und meiner Familie einen sehr umfangreichen Nachlass hinterlassen hat, der seit 100 Jahren durch die Wohnzimmer in Ostdeutschland wie in Westdeutschland gewandert ist und irgendwann wieder zusammengekommen ist in meiner Familie. Und ich habe mich damit fotografisch beschäftigt, inhaltlich.
Wie genau?
Also ich habe so Stillleben fotografiert, eigentlich das erste Mal in meinem Leben. Ich bin eigentlich eher so, interessiere mich eigentlich bisher eher fotografisch für Menschen. Fotografisch, also Stillleben fotografiert. Ich habe eine Art Installation gebaut. Ich habe das Zimmer nochmal nachgebaut, weil dieses Haus und dieses Zimmer existieren nicht mehr. Und ich habe ein Buch dazu gemacht, in dem ich mich mit dem historischen Material und den Fotografien beschäftigt habe und es neu kuratiert habe.
Geht es da auch um unaufgearbeitete Kolonialgeschichte?
Ja, das ist so das Hauptthema, würde ich sagen, genau.
Ich meine, das ist ja ein Thema, was uns ja in den letzten Jahren ganz besonders stark beschäftigt. Ja, ne? Also total. Der Umgang auch mit der deutschen Kolonialgeschichte, mit solchen Stichworten wie dekolonisiert euch, spielt das damit rein?
Absolut. Ich bin auch beeinflusst vom Deutschlandfunk Kultur. Ich habe nämlich diese Serie, Sendung, also diese Serie bei euch, ne, die liebe ich. Ich habe auch darüber einen Mann gefunden, den Professor Dr. Albert Goiffaud, dem ich eine Mail geschrieben habe. Und er hat auch einen Text in meinem Buch beigesteuert. Weil diese Sendung, ich finde ich ganz toll. Also habe ich jetzt auch immer sehr interessiert, mir angehört. Und hat mich natürlich in den letzten Jahren, das hat ja zeitgleich interessanterweise, als ich angefangen habe, mich mit diesem Nachlass zu befassen, hat auch die Außendebatte so an Fahrt aufgenommen. Oder ist ja auch so, ich habe mein Augenmerk mehr darauf gerichtet. Und ja, das nimmt einfach zu und das ist gut so.
Und was genau wird dann noch ausgegraben aus Ihrer Sicht? Also was kommt da noch auf uns zu? Das Gefühl, es ist ein Riesenthema, was sich da noch öffnet, was unser, vielleicht um auf das Thema auch der Ausstellung nochmal zurückzukommen, was unser Bild von Europa, von europäischer Geschichte nochmal verändern wird?
Also was so mein Thema geworden ist, also weniger mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, also sondern erstmal zu schauen bei sich selbst. Also was sind meine Denkmuster? Wie bin ich eigentlich programmiert worden durch bestimmte Ideen von der Welt, von unserem Zusammenleben? Und das irgendwie zu hinterfragen und da vielleicht auch einen künstlerischen Ausdruck zu finden, um das zu thematisieren vielleicht oder eine größere Sensibilität dafür zu erzeugen. Also dieses auf der einen Seite sich zuzuhören, also zuhören und wehrlos zu werden. Wir sind so geprägt durch so einen kolonialistischen Blick, ohne dass wir das wissen zum Teil, das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, dass das wirklich, das ist ein Prozess, der wird noch lange gehen, glaube ich. Der wird mehrere Generationen noch benötigen auch. Aber ich glaube, der ist sehr nötig einfach.
Aber es ist ja auch eine familiäre Aufarbeitung.
Das ist eine familiäre Aufarbeitung. Das war einerseits gar nicht so der Hauptfokus, sondern das würde dann auch meine eigene Aufarbeitung, also wie man etwas sieht. Also meine Familie war eigentlich relativ aufgeschlossen. Ich würde sogar noch sagen, die sind gar nicht so, also jetzt meine Eltern, die hatten auch Bücher, also kritische Bücher über die Kolonialzeit stehen. Aber trotzdem hat man das gar nicht so hinterfragt. Das war so selbstverständlich, dass man bestimmte Dinge so betrachtet, einfach wie man Kultur betrachtet oder wie wir unseren Hoheitsanspruch für völlig selbstverständlich halten. Also das ist ja bis heute so, glaube ich, zum Teil.
Wer ist wir?
In der Mehrheit der Bevölkerung. Wir, also, wir sage ich jetzt nicht jeden, sondern mehr so die allgemeine Gesellschaft. Das wird mir auch gespiegelt oft. Oder ich habe das bei mir auch selbst gemerkt, dass ich selber wachse und je mehr ich lese und mich damit befasse, auch meine Sensibilität einfach größer wird.
Aus Europa kamen ja die wichtigsten kolonialen Mächte der Geschichte.
Ja.
Wird das genug reflektiert eigentlich? In der Debatte um europäische Identität?
Weiß ich nicht, ob ich das so beantworten kann.
Ist unterschiedlich vermutlich von Land zu Land, oder?
Das würde ich sagen, ist von Land zu Land ganz unterschiedlich. Auch wie weit eine Gesellschaft ist und wie weit auch eine Gesellschaft etwas zulassen kann.
Sind wir Deutsche jetzt weitergekommen in den letzten ein, zwei Jahren? Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich jetzt wirklich was?
Ich finde schon, dass sich was bewegt. Also vielleicht ist es auch was Spezielles, aber wenn ich so sehe, was so an Literatur, also ich habe zum Beispiel, ich fand das Buch von Alice Hastes wirklich sehr bemerkenswert, das fand ich wirklich toll. Da gibt es ja ganz tolle Strömungen, ganz viel kritisches Bewusstsein, also da passiert schon was. Doch, ich denke schon. Auch wenn das Pendel manchmal krass ist und es sind auch starke Debatten, ist nicht immer einfach. Das ist, glaube ich, nötig einfach.
In der Agentur Ostkreuz sind 22 Fotografinnen und Fotografen, richtig?
Ja.
Sie sind eine davon. Sind Sie die Einzige, die dieses Thema im Moment hat?
Also was das Thema Kolonialismus anbelangt, ja. Also auf so eine direkte Art und Weise. Was so Vergangenheit anbelangt, ist Maurice Weiß, der so in Richtung Osten gereist ist und nochmal so sich damit beschäftigt hat, was so mit dem Zweiten Weltkrieg eher zu tun hat. Seit auch so ein Spuren, so eine Art Spurensuche. Dann Sibylle Fendt beschäftigt sich mit dem Flüchtlingsthema, was im Grunde auch damit zu tun, also was nicht im Grunde, was damit zu tun hat. Also übergreifend findet man überall auch Verbindungen dazu, glaube ich.
Weil 30 Jahre Ostkreuz, ich meine, haben Sie schon gefeiert eigentlich? Gut, zu Corona-Zeiten schwierig. Ja. Sie sind doch 1990 gegründet worden, sind jetzt, genau, glaube ich, 30 Jahre.
Jetzt 30 Jahre, sagen. Also ich glaube, wir hätten dieses Jahr einfach, es wäre eigentlich
können.
Am Donnerstag unser Termin gewesen, wo wir so jetzt richtig Donnerstag gefeiert hätten.
Aber auch nichts mit Corona, oder? Dadurch ging es nicht, oder?
Nein, es geht ja nicht. Also wir hätten ja den riesen Pariser Platz gehabt. Also es wären die fantastischsten Zustände und Ostkreuz ist berühmt für legendäre Partys. Eigentlich wäre alles perfekt gewesen.
Auch Alkohol aber fließen muss eigentlich.
Natürlich fließt der Alkohol und wir sind alle wild und fröhlich.
Alles nicht Corona-fähig im Moment.
Jeder möchte auf diesen Partys sein, aber das findet leider leider dieses Jahr nicht statt. Ne.
Aber Sie holen es nach eventuell, Ihre Jubiläumsparty. Ist das ein Grund zum Feiern? Man ist doch ein Grund zum Feiern, oder?
Doch schon, also weil einfach...
Ist doch eine Agentur, die tatsächlich auch eine bestimmte Bildsprache entwickelt hat und die eben ganz stark, glaube ich, auch ist in Porträtserien und stark auch verwurzelt ist, glaube ich, in dieser Wendezeit damals. Mhm. Oder? Mhm.
Das ist ja etwas, was uns alle verbindet, dann so eine große gemeinsame Ausstellung zu machen oder einen Katalog zu produzieren. Da gibt es ja ganz viele Treffen, ganz viel Arbeit, ganz viele Dinge, die man wieder verwirft, wo man wieder neu anfängt. Da ist unglaublich Herzblut dabei. Deswegen kommt dann immer so alles zusammen. Und dann ist es natürlich auch ein Grund, das zu feiern oder sich darüber zu freuen, dass es uns noch gibt und dass wir einfach so uns weiterentwickeln. Ja? So eine Ausstellung, da wächst man ja auch immer wieder dran.
Ist eine Agentur der Fotografen und Fotografinnen. Sie gehört Ihnen, ne?
Ja.
Und funktioniert immer noch? Auch
das funktioniert sehr gut sogar.
30 Jahre.
Also wir verändern uns auch. Also wir schauen auch immer, dass wir so nachjustieren und modern bleiben. Also auch, dass wir so wirtschaftlich, muss natürlich immer sehr wirtschaftlich auch denken. Und dass wir aber im Grunde dieses Inhaltliche, das, was uns verbindet, das ist schon sozusagen so unser Herz oder unsere Arbeitskredo vielleicht miteinander oder unser Umgang, den wir pflegen.
Und versteht man zum Beispiel Ostdeutschland besser, wenn man sich die Fotografien von Ostkreuz anschaut? Weil es jetzt ja auch viel um Einheit geht, um das gegenseitige Verstehen, um das Respektieren von Biografien, von Geschichten. Helfen
vielleicht,
einem da die Fotos von Ostkreuz?
Ich glaube schon, und das ist vielleicht unsere berühmte sogenannte Haltung, bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, aber in gewisser Weise stimmt das schon, da wir erstens sehr durchwachsen sind, also mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Ost oder West, sondern sehr, sehr gemischt, auch Männer, Frauen, das ist auch bei uns auch nie ein Thema gewesen. Und vielleicht so eine bestimmte Sicht oder so ein bestimmtes Selbstverständnis, Geschichten zu erzählen. Das ist jetzt aber auch, ich komme ja selber auch aus dem Osten, habe ich das Gefühl, das ist schon so unsere Art von Identität. Also vielleicht versteht man ein bisschen mehr über den Osten. Also allein Harald Hauswalds Buch ist jetzt herausgekommen, Voll das Leben. Ich meine, es ist einfach ein monumentales Werk über den Osten. Und allein dieses Buch, ich habe es mir gestern nochmal angeschaut.
Das sind so Alltagsszenen auch oft. Ne?
Unglaublich viele Alltagsszenen.
Aus Berlin oft, ganz oft.
Riesig, ja. Und es ist eine Bandbreite eben auch nochmal neu kuratiert von Ute Mahler und gemeinsam mit Harald Hauswald und Felix Hoffmann. Und auch Fotos, die teilweise, also Filme, die noch nie entwickelt wurden. Ne? So, und dann wird einfach nochmal so ein anderes, so ein Ostdeutschland lebendig und steigt vielleicht nochmal ins Bewusstsein auf. Vielleicht ist es das, wo Ostkreuz vielleicht nochmal ein Beitrag, es gibt vielleicht eher einen Beitrag dazu, würde ich sagen.
Sagt Anne Schönharting, die Geschäftsführerin der Ostkreuz Fotoagentur, die jetzt 30. Geburtstag feiert. Naja, was heißt feiert? Also unter Corona-Bedingungen eher vielleicht ein bisschen zurückgenommen. Aber beim nächsten Jahr wird dann groß nachgefeiert. Hoffe ich doch jedenfalls.
Das hoffe ich auch.
Ja. Und eben verantwortlich ist auch für die Fotos, die jetzt in der Akademie der Künste am Pariser Platz zu sehen sind. Und das bis Anfang Januar. Kontinent auf der Suche nach Europa. Das sind Fotografien aus der Ostkreuz-Agentur. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
Danke ebenfalls. Dankeschön.
Und ja, Thomas Jedicke.
Die Schriftstellerin Olga Grasnowa hat sich enttäuscht über die Europäische Union geäußert. Dass Brüssel den belarussischen Machthaber Lukaschenko machen lasse, sei wie ein Freifahrtschein für andere Autokraten, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Damit setze die EU ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Grasnowa, die in Aserbaidschan geboren wurde und seit 1996 in Deutschland lebt, äußerte sich auch zum Weggang der Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch aus Belarus.
Das ist auf jeden Fall ein sehr trauriges Signal, dass selbst sie das Land verlassen muss oder verlassen hat. Und vor allem ist es natürlich auch ein Signal, dass die autokratischen Regierungen in unserer Zeit einfach mit allem davonkommen und die internationale Gemeinschaft, was es überhaupt noch eine gibt, wird auch nicht einstreiten und sie können alles machen, was sie möchten. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel auch Aserbaidschan und Armenien sich diese Entwicklung sehr genau angeschaut haben. Natürlich die Türkei, für sie ist es natürlich ein wahnsinnig großartiges Signal und sie wissen auch, sie können machen, was sie wollen.
Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat der Bundesrepublik wegen ihrer China-Politik schwere Vorwürfe gemacht. Deutschland und der gesamte Westen hätten ihre Seele verloren, sagte Ai, der seine Wahlheimat Berlin vor einem Jahr im Zorn verlassen hat, dem Spiegel. Weil die deutsche Wirtschaft wegen der billigen Arbeitskräfte ihre industrielle Zukunft dort sehe, sei Deutschland äußerst zurückhaltend, wenn es darum geht, die eigenen Werte zu vertreten. Der Filmemacher, Künstler und Aktivist, der inzwischen mit seiner Familie im britischen Cambridge lebt, war auf Einladung des außenpolitischen Sprechers der FDP, Jir Sarai, und der Stiftung Cinema for Peace nach Berlin gekommen, um im Reichstagsgebäude seine Wuhan-Dokumentation Coronation zu zeigen und mit dem per Videolink zugeschalteten Hongkonger Demokratieaktivisten Joshua Wong und deutschen Abgeordneten über Chinas autoritären Kurs in der ehemaligen britischen Kronkolonie zu diskutieren. Die schottische Autorin A.L. Kennedy wird mit dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet. Ihre Romane und Erzählungen seien tiefschürfend und wagemutig, heißt es zur Begründung. Kennedy scheue sich nicht, ihre Stimme gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Unrecht zu erheben und damit den Mangel an Menschlichkeit zu benennen, der mit dem Mangel an Kultur und der Geringschätzung von Kunst einhergehe. Die Preisverleihung findet am 22. November in Krems statt.
Thomas Jedecke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und jetzt geht es uns um eine Welt ohne Geheimnisse, ohne Bindung, ohne Liebe. Das ist die schöne neue Welt, die Brave New World, ein Stoff von Aldous Huxley, wo Menschen keinen eigenen Willen haben, sondern gesteuert werden und dauerhaft unter Drogen leben. Eine Welt voller Oberflächlichkeit. Und die jetzt dargestellt wird, ja, diese Oberflächlichkeit, mit der Hoffnung natürlich, dass man auch unter dieser Oberfläche schaut, in einer Fernsehserie bei TV Now, dem Streamingdienst von RTL. Das ist eine Produktion der amerikanischen Plattform Peacock. Brave New World.
You are an essential part of a perfect social body. Everybody in their place. Everybody happy now.
Everybody happy now, also jeder glücklich und zwar sofort. Jörg Taschmann hat sich diese Serie, die jetzt in der ersten Staffel mit allen neuen Folgen zu sehen ist, angeschaut. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Und dieses Klicken, das muss man vielleicht mal erwähnen, was
das
wir
ist
da
die Droge,
gehört haben.
Ne?
Das ist die Droge. Die haben praktisch immer so in der Hand so einen kleinen Shaker und dann drückst du drauf, klick, klick und dann hast du deine Droge. Also es hat nichts mit Ganz oder mit Waffen oder so zu tun.
Ein Aufputschmittel.
Genau, wird immer genommen, wenn du mal das kleinste Problem hast. Weil sie kennen ja keinen Schmerz. Sie kennen ja keine, also das sind ja alles negative Emotionen, sind ihnen fremd in diesem New London im Jahre 2540. Ja. Und Schmerz, Eifersucht, all sowas, das kennen sie nicht.
Also eine dystopische Welt eigentlich, ne? Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht, das ist ja wirklich ein, ja, sag ich mal, ein Genre bei vielen Serien, ne? Handmaid's Tale kennen wir vielleicht, 12 Monkeys, The Divergent, wo ordnet sich da Brave New World jetzt ein?
Ja, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt ja dann auch viele, die sehr, sehr politisch sind. Agnieszka Holland hatte ja für Netflix vor ein paar Jahren 1984 gedreht. Da wurde zum Beispiel ja auch was sehr Interessantes behauptet, nämlich, dass Polen eigentlich noch so ein postkommunistischer Staat ist, aber ähnlich wie China, aber so staatskapitalistisch. Und jeder hat Internet, aber nichts ist wirklich erlaubt. Und hier ist es eben auch so, bei Handmaid's Tale ist ja ganz klar, dass es ein Unterdrückerstaat ist oder so. Das wird ja ganz klar gezeigt. Hier ist es ja so, dass dieses New London ja so schön aussieht und das ist ja alles so idyllisch, das ist ja eigentlich eine Utopie in gewisser Art und Weise, hat ja auch was Verlockendes und da ist eben dann nur das
Eine Problem, Welt ohne Probleme.
Eine oder? Welt ohne Probleme und was ich auch wieder ganz interessant finde, normalerweise sind ja Diktaturen etwas, in denen Sex eher verpönt ist oder unterdrückt wird oder für eine strikte Monogamie gesorgt wird. Hier sind ja die Regeln dieser Gesellschaft, kein Privatleben, keine Familie und keine Monogamie. Und wenn die dann abspannen wollen, ja, dann haben sie mal Sexorgien. Und das wird dann auch ausführlich gezeigt in der ersten Staffel. So chillt man dann eben, wenn der Arbeitstag vorbei ist, mit einer netten Sexorgie.
Was ist das für eine Ästhetik, die wir da sehen?
Also das ist schon eine Ästhetik, die sehr auch was mit Werbung zu tun hat, mit Werbeästhetik. Ich habe auch ein bisschen geschaut. Die einzelnen Regisseure und Regisseurinnen haben auch viel mit Clips und Werbung gearbeitet. Aber jetzt daraus irgendwie ihnen einen Strick zu drehen und zu sagen, es ist alles nur oberflächlich und alles nur in eine Parfum- und Werbeästhetik, wie ich das heute auch im Feuilleton gelesen habe, das fast zu kurz. Es soll ja auch so sein. Diese Oberfläche soll ja auch gezeigt werden. Und die zeigt man am besten eben von Leuten, die sich auf so etwas verstehen. Und Industrial Light and Magic, das ist ja die Company von George Lucas, die hat eben dieses London kreiert. Es gibt da noch eine zweite Ebene.
Das große Star Wars-Veteran, muss
genau,
man dazu
genau,
sagen.
Genau, genau. Ja. Und der versteht natürlich was von Zukunftswelten. Und dieser schicken, cleanen, Welt steht dann gegenüber etwas, das sind die Wilden, die Savages. Die sind irgendwo in Amerika und da gibt es noch sowas wie Monogamie. Und da fährt man dann vom schicken London, fliegt man dann rüber und guckt sich dieses wilde Leben an, was auch nur ein inszeniertes wildes Leben ist. Aber da gibt es noch Väter und Mütter, das ist eben auch verpönt, die gibt es gar nicht mehr. Kinder werden künstlich hergestellt, dann irgendwie aufgezogen und das ist alles ganz hierarchisch. Es gibt Alpha, Beta und ganz unten ist Epsilon, das sind die, die nur zu arbeiten haben.
Aber jenseits der Ästhetik sind natürlich auch die Charaktere immens wichtig für eine Fernsehserie, die ja auch vielleicht nochmal eine zweite Staffel haben will, eine dritte. Also was sind das für Charaktere, die wir da sehen in Brave New World?
Also wir sehen einmal Bernhard Marx heißt er. Das ist so einer, der ist vollkommen überzeugt von seiner Welt. Er gehört zu der obersten Kaste und er bittet zum Beispiel eine aus der Beta-Kaste, das ist Lenina, die ist eigentlich eine Spezialistin im Labor und dann muss sie zu ihm und wird dafür kritisiert, dass sie 22 Mal Sex mit dem gleichen Mann hatte, weil das ist ja schon nicht mehr sozial, weil wie gesagt, man soll sich ja hier nicht binden und er ist felsenfest von dieser Welt überzeugt, er grinst auch immer dieses positive Dauer-Zahnpasta-Lächeln und dann fährt er eben mit ihr zu den Wilden und verliert mal so ein bisschen die Fasson, weil sich die Wilden plötzlich mal auflehnen. Es gibt so einen kleinen Aufstand. Und sie erfährt zum ersten Mal sowas wie eine Emotion. Sie hat zum ersten Mal Tränen. Das kennt sie alles gar nicht. Das sind zwei Charaktere. Und dann bei den Wilden gibt es eben den eigentlich auch so eine Hauptfigur. Das ist John, der im Buch immer nur John the Savage, also John der Wilde hieß, gespielt von Alden Ehrenreich. Und der kommt aus dieser alten Welt. Und der kommt nun in die neue, weil seine Mutter, gespielt von Demi Moore, übrigens in einer fantastischen Nebenrolle, man hat sie irgendwie gefühlt ewig nicht mehr gesehen. Die spielt so ein bisschen eine White-Trash-Mutter, aber da steckt dann noch so ein bisschen mehr dahinter. Und die ist eigentlich auch Alpha, also ist eigentlich, gehört auch zu der höheren Kaste, ist aber irgendwann mal bei den Menschen gelandet. Und er wiederum kommt in diese heile neue Welt und wird dann sozusagen der Rebell, der das alles so ein bisschen in Frage stellt.
Abschließend noch die Frage, wie viele Episoden braucht man, um wirklich in die Serie reinzukommen?
Also ab Folge 3 wird es dann wirklich interessant, weil dann diese Konfrontation zwischen diesen beiden Welten mal ganz stark stattfindet, es aber auch mal diesen Aufstand gibt und das finde ich gut an dieser Serie, die wirkt oberflächlicher, als sie ist. Hinter der Fassade sieht man sehr viel mehr. Also auch dieser Aufstand von den Wilden ist jetzt nicht nur die guten Freiheitskämpfer gegen die bösen Unterdrücker, sondern die sind ganz schön brutal. Die knallen einfach alle ab. Also auch da, man kann sich viel mehr Fragen stellen, als man so glaubt. Und ab 3, 4 wird es dann richtig komplex. Und dann merkt man, dass die Figuren nicht so eindimensional sind, wie es vielleicht den Anschein hat. Und neben den Darstellern, die mir sehr gefallen haben, da möchte ich auch nochmal Jessica Brown Findlay als Lenina erwähnen. Die hatte ich noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, obwohl die schon in vielen Sachen mitgespielt hat. Aber hier, glaube ich, kommt sie so zum ersten Mal richtig groß zur Geltung. Und also für mich ist das lohnenswert. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich sehe gern solche Serien und ich sehe da durchaus eben auch Parallelen. Also es geht natürlich um unsere Konsumgesellschaft. Und da kann sich dann jeder raussuchen, was er will.
Brave New World, also als Fernsehserie jetzt zu sehen bei TV Now. Das ist der Streamingdienst von RTL. Die gesamte erste Staffel mit 9 Folgen. Jörg Taschmann hat ja für uns diese Serie gesehen und sie, wie wir gehört haben, auch sehr empfohlen. Und wir bleiben beim Film, gehen zur Filmpolitik, zu Preisen mit die wichtigsten, die in Europa vergeben werden, nämlich die französischen Césars, ausgelobt von der gleichnamigen Akademie. Letztes Jahr gab es da eine sehr umstrittene Entscheidung, ging es um den inkriminierten Roman Polanski, der hat eine Auszeichnung bekommen. Es gab viel Unruhe und heute nun wurden zwei neue Akademiechefs gewählt, nämlich Véronique Caillat und Eric Toledano. Sabine Wachs in Paris, wer sind die beiden?
Also beides sind Menschen, die in der Film- und in der Kulturwelt bekannt, geschätzt und vor allem auch gut vernetzt sind. Véronique Caillat ist jetzt die Präsidentin der Académie des Césars. Sie war lange Zeit Präsidentin von Arte Frankreich, hat also große Erfahrungen auch mit dem Fernsehen, mit Fernsehfilmen. Ihre Karriere hat sie Mitte der 70er Jahre im französischen Kulturministerium begonnen. Sie arbeitete unter anderem als Beauftragte für Film und Kino, bevor sie dann für einige Produktionsfirmen arbeitete. Sie war Generaldirektorin für das Filmfestival von Cannes. 4 Jahre lang war sie dort tätig. Später hat sie für die französische Filmförderung gearbeitet. Das heißt, eine bewegte und sehr diverse Karriere in dieser Filmwelt. Und dann haben wir Eric Toledano, der ist gut 30 Jahre jünger als Véronique Caillat. Das ist ein mittlerweile sehr angesehener und bekannter französischer Filmemacher, Regisseur und auch Drehbuchautor. Dem deutschen Publikum dürfte dürfte er vor allem mit seinen Filmen Ziemlich beste Freunde oder Heute bin ich Samba bekannt sein, mit denen er ja auch in Deutschland großen Erfolg hatte. Das heißt, wir haben jetzt bei der Académie des Césars ein Duo an der Spitze, das die neue Ausrichtung verkörpern soll. Offen, divers, Mann, Frau, jünger, älter, mit Erfahrungen auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Und beide haben nun eine nicht ganz einfache Aufgabe vor sich, denn sie müssen die Académie des Césars in die Zukunft führen und eben glaubhaft und grundlegend erneuern.
Aber es fällt eben auch auf, dass eben nur die beiden auch angetreten sind, dass es keine Gegenkandidaten gab. Also wie läuft eigentlich so ein Wahlprozedere ab in der César-Akademie?
Also genau, das Duo hat sich zur Wahl gestellt und die beiden wurden von rund 180 Mitgliedern der Generalversammlung der Académie des Césars gewählt. Die Generalversammlung wurde auch erst neu zusammengesetzt. Rund 160 Mitglieder wurden komplett neu gewählt. Dieses Mal ist die Generalversammlung paritätisch aufgestellt. Es sind 21 Branchen vertreten, das heißt, es sind Schauspieler mit dabei, Regisseure, aber auch Produzenten und andere Gewerke, die mit dem Film zu tun haben. Und außerdem wurde auch der neue Verwaltungsrat der Académie des Césars gewählt. Die 42 Mitglieder, das sind auch Filmschaffende aus ganz unterschiedlichen Branchen, werden öffentlich gemacht. Das ist auch neu, das war nicht immer so. Und auch dieser Rat, dieser neue Verwaltungsrat, ist jetzt paritätisch besetzt, gleicher Anteil Frauen und Männer. Man merkt also, es tut sich langsam was in puncto Erneuerung bei doch dieser 55 Jahre alten Institution.
Und es gab ja auch durchaus einen Vorfall, der vielleicht auch diese ganze Bewegung überhaupt erst möglich gemacht hat, auch die Veränderungen in der César-Akademie, nämlich der Eklat um die Auszeichnung des Regisseurs Roman Polanski, dem ja mehrere Frauen Vergewaltigung vorwerfen. Dann gab es Rücktritte. Und inwieweit wird eigentlich Roman Polanski und auch seine Ehrenmitgliedschaft, die ja, soweit ich weiß, immer noch besteht in der Akademie, in der César-Akademie, noch diskutiert in der französischen Filmszene?
Also im Moment kocht es gerade wieder hoch. Mitte September wurde eben diese neue Generalversammlung gewählt. Ich habe es eben schon gesagt, 180 Mitglieder hat sie, 160 wurden neu besetzt und dann gibt es 18 Ehrenmitglieder und zu diesen Ehrenmitgliedern gehört auch Roman Polanski. Und das hat dann auch wieder für Wellen gesorgt. Wir hatten diese Diskussion um Roman Polanski schon im Januar, als eben die César vergeben worden sind und Polanski ausgezeichnet wurde als bester Regisseur für seinen Film J'accuse. Damals hat zum Beispiel die Schauspielerin Adèle Haenel, die selbst massive sexuelle Belästigung und Nötigung erleben musste, den Saal verlassen, als es zur Auszeichnung von Polanski kam. Und sie hat gesagt, als er eben wieder Ehrenmitglied wurde, ja, daran zeige sich wohl, dass ich nichts geändert habe bei der Académie des Césars. Auf der anderen Seite gibt es die Interimspräsidentin, die jetzt abgelöst wurde durch die neue Doppelspitze, die ganz klar gesagt hat, sie äußert sich nicht zu Polanskis Mitgliedschaft, nur so viel, sie trenne Werk und Autor. Und das war eben damals auch die Begründung für den Preis für den César für Roman Polanski.
Es ist auch von den beiden neuen César-Leitern oder den Leitern der Akademie, Véronique Caillat und Eric Toledano, ist da wenig zu erwarten in Richtung Polanski?
Also bis jetzt haben sie sich nicht geäußert. Sie haben es in ihren Reden sehr allgemein gehalten jetzt nach ihrer Wahl. Beide, sowohl Caillat als auch Toledano, haben klar gesagt, dass sie eben diesen Ruf nach Erneuerung und tiefgreifender Veränderung gehört haben und dass sie beide daran arbeiten und darauf hinwirken wollen. Caillat hat vor allem eben transparente Entscheidungen und die Parität von Männern und Frauen in den Vordergrund gestellt. Toledano sagte, er wolle nun für mehr Ruhe sorgen, Konflikte besänftigen und eben auch dafür sorgen, dass die Académie des Césars nicht mehr nur mit Polemiken in Verbindung gebracht wird. Und das spielt dann natürlich auf Polanski an. Aber wie die beiden nun zu Polanskis Ehrenmitgliedschaft in dieser Assemblée Générale stehen, das ist noch nicht klar.
Können es auch Änderungen geben im Prozedere der Vergabe der Césars, eben was Ehrenmitgliedschaft angeht, was vielleicht Preise angeht? Kann es da noch Veränderungen geben? Was kann, wie die überhaupt vergeben werden? Ist das einfach eine demokratische Wahl innerhalb der Mitglieder der Akademie?
Ja, die Académie des Césars hat 4.700 Mitglieder. Es sind alles bekannte und verdiente Filmschaffende aus Frankreich. Aber eben, und das war ein ganz großer Kritikpunkt, der dann im Januar auch nochmal hochgekocht ist, diese Mitglieder sind nicht öffentlich bekannt. Das heißt, jedes Mitglied, das sich nicht offen äußert und sagt, ich gehöre zur Académie des Césars, weiß man dann halt nicht, wer ist da eigentlich Mitglied. Und das Präsidium, das nochmal ein anderes Gremium innerhalb dieser Akademie ist, stellt die Nominierungen vor und die Preise, Die César werden dann eben bei der Verleihung vergeben. Wie die Stimmverteilung für einen Preisträger ist, das wird nicht bekannt gegeben. Und ja, es ist eben diese Intransparenz bei den Entscheidungen der Akademie, die im Januar nochmal richtig hochgekocht ist. Und es ist zu erwarten, dass es sich ändert, aber ob, wann und wie, das müssen wir abwarten.
Sabine Wachs über die neue Doppelspitze der französischen César-Akademie. So, wie immer als letzte Pointe dieser Sendung der Blick in die gedruckten Feuilletons vom nächsten Tag. Arno Zessig hat sie gelesen.
Warum so bierernst, fragt die Süddeutsche Zeitung per Überschrift. Sie spielt jedoch nicht auf den teils angegrauten Zustand der hiesigen Gesellschaft im x-ten Monat der Pandemie an, sondern stellt in Kurzkritiken die Serien des Monats September vor. Etwa den stark beworbenen ARD-Sechsteiler Oktoberfest 1900. Nicht geeignet für Zuschauer, die holzschnittartiges Personal nicht mögen, von Dramen historische Stimmigkeit erwarten und glauben, dass Spannung mit Logik am besten funktioniert, lästert Franz Kotteder. Oktoberfest 1900 muss man also nicht gesehen haben. Aber sollte man sich im Kino Oskar Röhlers Film Enfant terrible über Rainer Werner Fassbinder antun? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellt Andreas Kilb die elementarste aller Fragen. Was sieht man in Enfant terrible? Man sieht Ausbeutung, Selbstausbeutung, Sadismus, Liebesunfähigkeit und Liebesgier, Preise und Todesfälle. Und einen Mann, der dies alles in Gang hält, der keine Zeit hat, der immer los, los ruft, bevor er wieder in apathisches Brüten versinkt. Er hat sie gequält und berühmt gemacht. Hanna Schigulla, Margit Carstensen, Irm Herrmann, aber keine von ihnen wollte in Enfant terrible genannt werden. Insgesamt ist Andreas Kilb ziemlich zufrieden mit Röhlers Fassbinder-Film und insofern uneins mit Andreas Busche, der im Berliner Tagesspiegel betont, der Ton des Films ist schnell gesetzt. Enfant terrible zurrt 13 Jahre auf 135 Minuten zusammen. Oliver Masucci spielt Fassbinder schon in jungen Jahren als die Ikone RWF mit Schnauzer, speckiger Lederjacke und Plauze. Er rast wie eine Abrissbirne durch die Bühnenbilder. Man kann sich dieser Wucht nur schwer entziehen. Aber es ist auch, zumal für Röhler, die offensichtlichste Methode, sich an Fassbinder abzuarbeiten. Immer laut, immer vulgär. Kotzen, spitzen, ficken. Tourette-Kino. So Andreas Busche im Tagesspiegel. Wer stört, muss in die Schmuddelecke, lautet in der Neuen Zürcher Zeitung eine Überschrift, die man auf die bundesrepublikanische Gesellschaft der 70er Jahre und Rainer Werner Fassbinder beziehen könnte. Doch dem NZZ-Autor Thomas Riebi geht es um die umstrittene Cancel Culture. Riebi behauptet, die Cancel Culture, die Linksliberale als haltlos fiese Unterstellung von Nicht-Linksliberalen abtun, die gibt es sehr wohl. Dass es in politischen und gesellschaftlichen Fragen keine unangreifbaren Wahrheiten gibt, sondern nur das stetige Ringen um Positionen, will man nicht wahrhaben. Was falsch ist, ist falsch und muss nicht diskutiert, sondern abgedrängt werden, ob es um Corona, Flüchtlinge oder Genderfragen geht. Was die eigenen Denkgewohnheiten in Frage stellt, was irritiert, provoziert, wird nicht bekämpft, sondern aus der Diskussion verbannt, wenn möglich zu Tode geschwiegen. Toleranz? Selbstverständlich, aber nur so lange, als niemand die Unverschämtheit besitzt, sie herauszufordern. Debatte? Immer. Aber bitte nur da, wo man sich in guter Gesellschaft weiß, unter Gleichgesinnten. Thomas Riebi über Cancel Culture. Die Tageszeitung Die Welt stellt unterdessen fest, wenn immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, werden sich unsere Städte ändern. Das dürfte irgendwie stimmen, na klar. Doch die Frage, verschwinden damit auch die Häuser und Wohnungen, wie wir sie kennen, die irritiert uns. Denn Homeoffice heißt doch wohl, dass wir in den Häusern und Wohnungen arbeiten, die wir seit langem kennen. Und siehe da, der Weltautor Dankwart Guratz erklärt ganz in diesem Sinne, die Stadt des Homeoffice richtet sich in den vorhandenen Gebäuden ein, in Einfamilienhäusern, Gartenlaubensiedlungen und Trabantenstädten, sogar in den ältesten Altstädten, die von Euphorikern des Fortschritts voreilig schon zu Museen erklärt worden waren. Homeoffice stellt zwar neue Ansprüche an den Arbeitsplatz, hat aber kein Bauprogramm. Nun denn, wir sind für heute fertig und wünschen Ihnen, trotz der blöden Pandemie, so viel Lust am Leben, dass Sie am liebsten mit einem Titel der SZ ausrufen möchten: Jabba Dabba Du.
Arno Zessig aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war auch schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.